Zeitreise-Anime. Die einen sagen, man kann ihnen schwer folgen. Andererseits billigen Steins Gate und Erased Platz 7 und 17 bei Anisearch. Tokyo Revengers und Puella Magi Madoka Magica folgen im Ranking auch nicht viel später. In unserem heutigen Talk wagen Shin, Dimbula, Neji und Chris einen besser verständlichen Einstieg in das Setting. Also hoffen wir zumindest. Viel Spaß!
Fliegt durch die Zeit, schau nicht zurück, sei bereit für Shortcuts 151. Sei bereit, diesen Podcast zu bestehen. Ich bin ein sehr großer Sänger und ich bin Shin, ich bin nicht Dimbula. Hallo, ja.
Hallo Dimbula.
Dankeschön. Dimbula. Ich mag keine Bananen, deswegen habe ich nur Gel in meinen Haaren, was die es noch gibt. Versteht ihr? Versteht ihr?
Ach, Gelee-Bananen.
Wir reden nämlich heute über Zeitreise-Anime. Vor einiger Zeit ist Tokyo Revengers rausgekommen, vor einiger Zeit ist vor zwei Seasons gestartet. Hatten wir uns auch im Podcast und das ist ja gerade irgendwie der heiße Scheiß bei Crunchyroll, einer der beliebtesten Anime. Und wir dachten, wir reden mal über Zeitreise-Anime. Zeitreise-Anime, die wir mögen, die wir vielleicht auch nicht mögen und einfach unsere Einfluss darauf. Und ich habe drei Gäste mitgebracht. Ja, Dimbula habt ihr schon gehört, der ist ein Gast diesmal. Dimbula, hallo.
Hi, ich verstehe gar nicht, warum alle Leute mir immer unterstellen, dass ich Steins Gate mag.
Ja, stimmt, du hast doch nicht mal die dumme Gel-Bananen-Anspielung verstanden. Ja, Dimbula, welchen Anime wirst du uns denn heute vorstellen zur Zeitreise?
Steins Gate, aber das wurde über meinen Kopf entschieden.
Das darfst du nicht sagen. Das darfst du nicht, außerdem ist das doch einer der Lieblingsanime.
Ja, stimmt schon.
Ich habe zusätzlich, ihr hört das Lachen, ich habe mitgebracht aus einer ganz, ganz anderen fremden Zeit unseren Lieblingspodcaster Neji. Hallo.
Hi, grüß dich.
Ja, ich habe gehört, du magst auch Zeitreise-Anime. Du hast uns auch ein Zeitreise-Anime mitgebracht, über den du reden möchtest.
Oh ja, ich habe euch diesmal Erased mitgebracht und da freue ich mich darüber.
Oh, ich hoffe, dass ihr nach dem Gesang nicht die Subscription für den Podcast hier erased habt. und zusätzlich, letzten Gast, den anderen Publikumsliebling, mit dem ich immer sehr, sehr gerne wieder rede. Hallo Chris.
Hallo. Heute komme ich aus der Zukunft extra für euch und stellt euch vor, ich habe das Ergebnis zu Umfrageergebnisse Shortcuts 151 und Shins Gesangskünste. Spoiler, ging nicht gut aus.
Schade. Tut mir leid.
Bestätigt.
Redest du auch über Zeitreise-Anime heute?
Ja, tatsächlich. Das ging nicht gut aus, war schon der erste Hint auf mein Anime, denn ich bringe euch heute Madoka Magica.
Oh, Madoka Magica, da können wir ja drüber diskutieren, ob es wirklich Zeitreise ist. Ich habe gehört, bestimmte Personen denken, es ist keine Zeitreise.
Apropos Chris, hast du den selber ausgesucht?
Ja, habe ich.
Hat er
das
selbst
war der erste Anime nach Steins Gate, der mir in den Sinn kam, weil ich dachte, Steins Gate wäre einfach too obvious.
Ja, weil wir bei Anihabara sind ja für Demokratie. Das heißt, ich habe gesagt, ich würde gerne über Zeitreise reden. Ich habe gesagt, ja, Erase, Steins Gate und Tokyo Revengers müssen mit rein. Chris durfte sich noch was raussuchen.
Ja, was? Und wir leben in einer Dimbukratie? Okay. Oh,
Dimbukratie. Ja, aber Zeitreise. Bevor wir jetzt über die einzelnen Anime reden, möchte ich so ganz kurz eine Einführung machen, weil das ist so ein ganz großes Metathema, kann man fast sagen. Und das ist jetzt wieder im Kommen ist seit einiger Zeit. Die Frage so ein bisschen, die ich mir immer gestellt habe, was bedeutet Zeitreise? Weil so eine der ersten Ideen, die ich hatte, ist, reden wir doch über Kokoku. Weiß nicht, ob das jemand von euch kennt. Das ist
Flashback.
Das ist der Anime, genau, der dieses Opening hat, was sehr, sehr groß in der Anime-Szene war. Das hatten wir auch bestimmt im Podcast damals, die erste Folge wenigstens. Und ist sowas Zeitreise? Also da geht es um Personen, die Zeit anhalten können. Aber also, habt ihr für euch irgendwie so eine Definition, wo ihr sagt, okay, Zeitreise muss das und das und das beinhalten? Oder ist es für euch alles, was mit Zeit zu tun hat?
Ich habe eine ganz langweilige Definition von Zeitreise. Zeitreise ist eine bequeme Möglichkeit, die Zielgruppe 25 plus zu erreichen. Ihre Leitemotionen sind Melancholie und Reue.
Okay, ich dachte, du hast im Duden geguckt, was Zeitreise heißt, aber nein, du hast dich gerettet. Die Jugend würde sagen, based.
What the fuck? Ich hab das noch nie gehört.
Okay, sei froh.
Cringe.
Cringe. Ja, der Cringe ist der Podcast. Danke, Mr. Neti, übrigens, dass du Back to the Future angesprochen hast, zurück in die Zukunft. Weil ich habe mich auch so gefragt, ob ich ein Fan von Zeitreise bin. Weil, wenn ich überlege, Spoilerwarnung, ich mag, glaube ich, relativ viele Zeitreise-Anime, hätte aber früher nie gedacht, dass ich Fans von Zeitreise-Filmen bin. Wenn ich aber wirklich drüber nachdenke, dann irgendwie doch, also Zurück in die Zukunft habe ich geliebt schon als Kind. Und keine Ahnung, Zeitreise kannst du ja doch in Action machen. Ich erinnere an diesen Looper-Film mit Joseph Gordon-Levitt. Das funktioniert gut, aber auch, keine Ahnung, ich habe irgendwann mal eine englische Romanze in der Sneak Preview gesehen, wo es irgendwie nur darum geht, dass der hieß About Time und ging halt einfach um eine Romanze, genau. Und sogar das hat funktioniert. So, keine Ahnung. Würdet ihr euch als Fan von Zeitreise beschreiben?
Ja, ist schwierig, habe ich mir tatsächlich Gedanken drüber gemacht. Und ich habe als klare Definition für mich Jein geschrieben. Denn es gibt ein Kriterium für mich. Es muss halbwegs Sinn ergeben. Weil seit Back to the Future war damals ein großes Ding, aber dann kam jahrelang nichts Großes mehr. Und dann fingen sie irgendwann um die 2000er-Wende wieder an, Zeitreisefilme zu machen, wie zum Beispiel Butterfly Effect. Ist, glaube ich, der berühmtesten Reihen. Und da fing der Trend wieder an. Und da gibt es so viele Filme, da hast du gemerkt, die haben ein Originalwerk gesehen, wollten es kopieren, haben aber den Inhalt nicht verstanden und dann hat das einfach gar keinen Sinn mehr gemacht.
Das ist immer sehr schön.
Ja, Endgame war auch so ein Ding. Einige mochten die Zeitreise, andere sagten, das macht gar keinen Sinn. Und ich bin in der Mitte davon. Also, es muss Sinn machen, einigermaßen. Es sollte nicht offensichtlich nicht durchführbar sein, so wie es ist. Erster Kontakt im Übrigen auch mit Back to the Future. Liebe ich bis heute die Filme.
Ja. Weißt du, was ich richtig cool fände?
Na?
Wenn Mario Kart dann Zeitreise-Anime machen würde, weil...
Raus!
Weil ohne Witz, also, scheißegal, ich weiß, dass Zeitreise-Anime in der Regel Plotholes haben. Die sind mir alle scheißegal. Meine Kriterien für einen guten Zeitreise-Anime ist, der muss richtig krass so melancholisch, also richtig krass, wie sagt man? Schnulzig, sagt man das?
Ja, schnulzig ist ein Wort.
Ja. No. Weil irgendwie ist das ja auch so. Also ganz zentral bei so Zeitreise-Anime, zumindest im heutigen Kontext, ist halt irgendwie dieses Gefühl, was du irgendwann so mal entwickelst, wenn du aus der Schule raus bist, schrägstrich aus dem Studium raus bist, dass du halt dann irgendwie nur noch ganz wenige Freundeskreise hast und meistens nur mit deinen Arbeitskollegen so tagtäglich Kontakt hast. Und dann fragst du dich halt irgendwie so, hätte ich damals irgendwie was anders machen sollen oder sowas. Keine Ahnung.
Ja, aber das, du hast...
Das finde ich ist ganz zentral für Zeitreise-Anime, so wie ich sie gerne gucke.
Und um ganz kurz auf Chris einzugehen, das finde ich, also Zeitreise, Anime, Realfilme, whatever, haben halt oft Probleme. Und das, also ja. Ich bin so ein Mensch, der Bula weiß das ganz gut, mich stört leider sowas doch relativ stark. Also Zeitreise-Anime oder Serien, die sie gut sind und wo sich der Producer Gedanken gemacht hat, funktionieren. Aber wenn man sich Sachen anguckt wie Endless Eight bei Haruhi Suzumiya, schwierig. Du machst halt, also ist die Frage, ob das als Zeitreise definiert ist. Ich würde sagen, ja. Das heißt dann, Achmed dann das Gleiche. Oder du machst halt irgendeine Serie, bei der du nicht drüber nachdenkst, dass Handlung Konsequenzen haben und dann haben sie auf einmal doch Konsequenzen, dann haben sie doch keine Konsequenzen. Also du musst halt sehr, sehr viel drüber nachdenken. Du musst halt, glaube ich, einen kleinen Plan haben. Oder du machst es wie Futurama und machst eine Parodie. Ich finde, das ist auch okay.
Ja.
So, ja. Wollte Futurama mal im Anihabara-Podcast erwähnen.
Ja, das Weitere ist von seiner Bucketlist.
Ja. Ja, Mario Okada könnte mal Futurama eine Folge schreiben. danke an Tsubumi, dass du das mit mir nochmal komplett geguckt hast. Sie ist großer Fan und Ja, sehr gut. Aber weg von sehr guten Sachen hin zu...
Sehr, sehr guten Sachen.
Hin zu Dibuga. Lass uns mal über die Serien reden, die wir mitgebracht haben. Gute Idee. Wir haben jetzt so ein bisschen Allgemeines gequatscht, aber lass uns doch mal reingehen. Wie funktionieren Zeitreise-Anime? Und Dibula, fang doch mal an.
Okay. Ich habe mitgebracht Steins Gate. Ich glaube, das ist der erste Anime, an den man denkt, wenn man an Zeitreise denkt. Muss man eigentlich noch sagen, worum es geht? Es geht halt um Okabe Rintaro. Der hat so ein bisschen dieses, wie heißt das? Siebtklässler-Syndrom?
Chunibyo? Ja,
irgendwie so. Ja. Ist, glaube ich, Siebtklässler-Syndrom. Ja. Und verhält sich halt. Er hat ein sehr, sehr starkes Geltungsbedürfnis als Mad Scientist und betreibt quasi so mit seinen Freunden so ein Forschungslabor. Schrägstrich, wir hängen da halt irgendwie so rum. Und dann gelingt es ihm halt tatsächlich, eine Mikrowelle zu bauen, mit der man Textnachrichten in die Vergangenheit schicken kann. Und muss dann quasi sehr schmerzhaft für seinen geistigen Zustand erfahren, was es halt bedeutet, die Gegenwart zu verändern.
Ja. Und ist es schmerzhaft oder nicht? Das werdet ihr erfahren, wenn ihr die zweite Folge... Nein, das werdet ihr wahrscheinlich heute erfahren. Ja, ich glaube, hat jeder geguckt, oder? Steins Gate?
Ja, Magic klar.
Ja.
Ist auch schon knapp 10 Jahre her, aber ja, ich hab's geliebt.
Ja, ich glaube, das ist so für viele, so für die Anime-Fans in der Neuzeit, so ein bisschen das Death Note, oder? Von früher. Also viele, die ich kenne, sagen so, Steins Gate, oh, ist der beste Anime, Steins Gate, habe ich mit angefangen und hat mich geguckt in Anime. So.
Ich habe auch schon echt mit vielen geredet, die damit gar nichts anfangen können. Deswegen würde ich sagen, Attack on Titan raus. Ist das Death Note der heutigen Anime-Fans.
Ja, ist die Frage. Attack on Titan ist sogar noch mainstreamiger. Aber ja, ich verstehe schon, was du damit sagst.
Steins Gate hat den riesigen, riesigen, riesigen Vorteil, dass die Visual Novel, auf dem es basiert, linear ist. Visual Novels in der Regel haben verschiedene Routen und verschiedene Zweige und sind eine Qual, irgendwie als Anime umzusetzen, weil du quasi über die Dauer von hunderttausenden Episoden dir mehrere Parallelhandlungen merken musst, weil der Anime irgendwann dahin wieder zurückspringen wird.
Genau.
Ja.
Und das hat Steins Gate ja wirklich sehr, 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 sehr gut geschafft, muss ich auch sagen. Steins Gate, ich habe ein Hot Take, bevor wir über mehr diskutieren. Steins Gate hat nur funktioniert, weil Mamoru Miyano Okabe Rintaro gesprochen hat. Der Synchronsprecher ist ein großer Teil, warum die Serie funktioniert hat, meiner Meinung nach. Er war halt vorher auch Light in Death Note, haha, ich hab's erst noch wieder erwähnt.
Ja, okay, dann ist Steins Gate das Death Note der heutigen Anime-Fans.
Nee. Aber wenn wir über Zeitreise reden, was für mich bei Steins Gate besonders ist, weiß nicht, ob ihr das auch so seht, ist, dass Steins Gate versucht, sehr realistisch zu sein. So weit, wie es halt für Zeitreise-Anime ist. So, also die versuchen irgendwie zu erklären, wie ihr System funktioniert und mit diesen unterschiedlichen Weltlinien, die keine Paralleluniversen sind, sondern es gibt nur ein Universum, aber da gibt es ganz viele Linien. So, ja. Und das, je nachdem, auf welcher Linie man ist, genauso
funktioniert es. Ja, aber genau das ist ja das Problem, was viele Leute halt mit diesem Anime auch haben. Und zwar ist es einfach so, dass, so wie Dimbola schon am Anfang gesagt hat, es gibt halt viele Parallelen, die halt bis zum Ursprung wieder zurückkehren. Und das Ding ist ja halt, du kommst ja so vielleicht so bei den ersten 1, 2, 3 Parallelwelten mit, die halt da mitspielen und was halt verändert wird und welche Ursache es auf die Gegenwart oder halt in andere Bereiche halt, halt hat. Aber das Ding ist einfach nur, wenn es halt immer mehr und immer mehr wird, ist er, also ich selber war schon verwirrt danach.
Ich wollte gerade sagen, erlaub mir diesen einen Satz. Immer wenn du sagst, so manche Leute haben damit ein Problem, kann man das eigentlich ersetzen mit ich habe damit ein Problem. Und jetzt red weiter.
Jeder hatte damit ein Problem.
Ja, ich weiß.
Nee,
ja.
Ich habe einen Rewatch gehabt mit ein paar Kollegen und habt die bei mir versammelt gehabt. Und habe das getestet gehabt, weil ich mir schon gedacht habe, dass es halt hier, genau, dass du es sagen wirst. Das habe ich schon vor ein paar Wochen gemacht. Und alle kamen halt genau auf den gleichen Punkt, wie ich es gerade sage. Die kamen halt mit den Parallelwelten nicht klar. Die waren zu verwirrt. Deswegen, es ist halt, wirklich komplett gestaltet, also vielen gefällt es auch, es wird 50% der Gruppe auf jeden Fall treffen, die sagen, hey, geil, ich kam damit klar, andere kommen halt damit nicht so klar. Ne? Das möchte ich halt, das so zu den Problemen, die ich halt dort mit den Leuten zusammengefunden habe.
Dann dürfen wir das aktuelle Marvel aber auch nicht gucken. Weil da ist exakt dasselbe.
Das habe ich jetzt nicht gefragt, aber okay.
Ja. Ich würde halt, ich will jetzt auch niemanden vor den Kopf stoßen, aber wie gesagt, Steins Gate ist easy zu verstehen.
Jein. Also ich kenne auch viele, die sagen, es, also easy zu verstehen ist halt die Frage. Im Vergleich zu Sword Art Online würde ich sagen, es ist nicht easy zu verstehen.
Ja, ganz ehrlich, wenn dein Anspruch Sword Art Online ist, dann kannst du auch gleich Pippi Langstrumpf lesen.
Ja, aber
Entschuldigung.
Ja, aber du verstehst, glaube ich, was ich damit sage. Ja, ich finde, Steins Gate hat schon ein paar Dinge, die nicht beim allerersten Mal schauen sofort verstehen sind.
Ja, ja.
Was ich nicht verstehe, was viele sagen, und das, was durch den Bula meint, was vielleicht jetzt Nedira gesagt hat, ich kenne sehr viele Menschen, die sagen, die ersten Episoden von Steins Gate sind langweilig.
Oh, und deswegen das habe ich so oft gehört, aber ich verstehe das tatsächlich nicht.
Apropos Steins Gate, extrem stringente Struktur, das ist ja quasi auch wieder so einer dieser Anime, die in zwei Hälften aufgeteilt sind. Die erste Hälfte, dieses leichtherzige, so hey, wir sind der Future Gadget Club und wir schicken mal ein paar Nachrichten in die Vergangenheit und dann ist auf einmal einer unserer Mitglieder halt auf einmal ein Mädchen, weil sie sich das gewünscht hat. Huhu, super toll, funny. Und dann kommt der zweite Teil, sie werden permanent von so einer Geheimorganisation geraidet. Und ein Rintero aus der Zukunft sagt ihnen, dass der dritte Weltkrieg passieren wird, wenn sie keine Lösung finden.
Ja.
Und alles ist düster, ja. Finde ich mega stringent gemacht.
Das stimmt auf jeden Fall. Auch stringent finde ich, dass die nicht nur versuchen, so die Zeitreise zu erklären vernünftig, sondern dass die für die ganze Zeitreise-Geek so viele Easter Eggs reinnehmen. Diese John Titor-Geschichte zum Beispiel. John Titor gab es ja wirklich auf Reddit. Irgend so ein Typ, der gesagt hat, ich komme aus der 2035, whatever, und bin jetzt hier und will euch warnen vor welchen Sachen. Das wurde aufgenommen. Dieser IBM hat auch irgendwas mit dieser Geschichte, glaube ich, zu tun, in der Zeitreise. Also ist irgendwie ganz nett. Da sind halt Nerds am Werk gewesen. Und das mag ich immer, wenn Nerds am Werk sind.
War nicht sogar von dieser Felis, dieser Katzenmaid-Bar-Dame da. Mhm. Der Vater hat, glaube ich, auch bei IBM gearbeitet oder irgendwie sowas.
Gott, keine Ahnung. Das wissen die Experten, die anderen beiden. Was ich mir aufgeschrieben habe, den Punkt möchte ich noch kurz erwähnen, weil ich finde, der hört sich schlau an, ist, irgendwie ist für mich Steins Gate basiert auf dem Konzept des freien Willens im Vergleich zu anderen Zeitreise-Anime oft. Man verändert eine Zeitlinie und man kann sie verändern. Man selbst kann entscheiden, dass man verändert. Und es ist nicht so, man kommt immer am gleichen Ziel an. So, ja. Und das ist aber bei Zeitreise natürlich relativ häufig so, glaub aber nicht immer.
Ich weiß nicht, ich glaube, ich will jetzt nicht sagen. Ich finde, wir müssen da tiefer einsteigen. Also erstmal Zeitreise. Zeitreise-Anime sind immer sehr, sehr vergangenheitszentriert. Was sorgt so eine Vergangenheitszentriertheit? Das sorgt irgendwie für so eine moralische Ebene. Und ich glaube, man kann diese Zeitreise-Anime, die wir heute auch zum Beispiel haben, sehr, sehr gut auseinanderhalten, indem man so ein bisschen sich anschaut, was ist die Moral. Und von Steins Gate, für mich die Moral ist quasi, hey, getroffene Entscheidungen haben Konsequenzen für andere und sie lassen sich nicht einfach so rückgängig machen. So, aus dem Nichts. Und da steckt so ein bisschen Technik-Pessimismus
dahinter. Aber wir haben ja heute selber hier allein vier Animes, die einen gemeinsamen Nenner haben. Und zwar, es geht halt hauptsächlich immer bei den Zeitreise-Animes, dass man eine verstorbene Person zurückholen möchte. Na, darüber sind wir uns einig.
Häufig, ja.
Genau.
Drama und so.
Ja, hey, aber darum geht es hauptsächlich immer. Stimmt. Genau, so. Und das Ding ist aber halt, egal ob wir jetzt Steins Gate, Erased nehmen oder irgendwas anderes, das Ding ist ja halt, es werden immer verschiedene Feldversuche halt unternommen, um halt diejenige Person zu retten. Aber witzigerweise, und das ist halt bei den Animes, was mir halt aufgefallen ist, am Ende des Tages klappt es trotzdem nicht. Es ist immer so, dass diejenige Person trotzdem verstirbt. Also, ja?
Ja, ich muss sagen, ich finde es gut. Es ist, das nervt mich, wenn halt immer alles gut läuft. Es soll nicht alles gut laufen. Wie der Buhler gesagt hat, Handlungen haben Konsequenzen und man kann, also äquivalenter Austausch wie bei Fullmetal Alchemist, man kann nicht einfach sagen, ja, hey, ich belebe dich wieder und dich wieder und dich wieder und dich wieder. Nee, du musst halt auch etwas dafür verlieren. Das macht Steins Gate super. Steins Gate ist eine der ersten Anime-Serien, bei der ich wirklich geweint habe. Also wirklich saß ich da mit so Tränen und so.
Als er endlich Kurisu quasi so in seiner Zeitlinie zurück hatte.
Nein, Mayuri beim ersten Mal. Nicht so viel spoilern, aber ja.
Was für Spoiler, ist schon 10 Jahre her.
weil ich habe geweint, als er quasi in dieser Zeitlinie gelandet war, wo Kurisu noch am Leben war und er dann quasi diese Entscheidung treffen musste, hey, ich muss aber wieder zurück in eine Zeitlinie, wo sie nicht lebt, um dafür zu sorgen, dass sie permanent lebt und so.
Ja, ja, und das sind halt coole, ethische, moralische, ideelle Fragen, die halt die Serie stellt.
Genau. Weißt du, was ich gelesen habe, als ich so ein bisschen rumrecherchiert habe für diesen Podcast? Mhm. Bei Amazon Prime Video kann man sich ja auch, ich weiß gar nicht, im Animex-Kanal oder so, Channel-Ding, kann man sich Steins Gate auch angucken. Und da steht quasi als Tagline das abgedrehte Anime-Äquivalent zu The Big Bang Theory.
Was?
Okay, eine Folge, eine einzige Folge, nee, die Hälfte von irgendeiner Folge, in der sie vielleicht in ihrem Lab sind und dumme Witze machen über Dr. Pepper und so, was witzig ist. Witziger als Big Bang Theory, viel witziger, viel cleverer, aber vielleicht, aber nein. Nein.
Nein, also es ist wirklich so mit der dümmste Satz, so, den ich mir vorstellen könnte.
Ja. Sind wir in der Folge angekommen, wie beschreiben sie am besten nicht ihren Anime?
Ja, bevor wir rübergehen, eine Frage habe ich an euch. Habt ihr Steins Gate Zero geguckt?
Nein.
Ja.
Ich habe nur die erste Folge damals für irgendeine Season Preview geguckt. Ich wollte ihn weitergucken, weil ich mag Steins Gate, aber ich habe nicht weitergeguckt.
Ich weiß nicht, ich habe es am Abend geschaut, die Hälfte, und dann bin ich eingeschlafen. Das war's.
Mein Gefühl ist, ich bin die einzige Person, eine einzige Person, die ich kenne, die der Anime mag. Ich finde, es ein sehr guter Anime. Ist ein bisschen schlechter als Steins Gate, oder schon schlechter, ein bisschen mehr als schlechter. Aber es ist eine gute Serie, bei der es noch stärker um Okabe als Person geht und um Melancholie, um Verzweiflung und so weiter. Das finde ich sehr schön dargestellt. Aber,
du kannst in dem Anime halt so diese D-Mails quasi nicht so einfach nutzen.
Ja.
Und ja, letztendlich schließt er halt auch viele Lücken so zwischen diesem Dritten Weltkrieg und den Geschehnissen der Serien. Weil du hattest auch immer das Gefühl, diese Geschehnisse der Serien, das ist so sehr so self-contained quasi. Also die ganzen Handlungen beschäftigen sich nur mit sich selber und nicht quasi mit dem Drumherum und zu dem größten Kontext. Also ganz, ganz viele Sachen in Steins Gate sind Plot-Devices. Mayuri ist ein Plot-Device für Okabe, dass er quasi erkennt, dass er nicht so leichtherzig irgendwie mit der Zeit rummanipulieren soll.
Ja.
Und wenn du überlegst, in Steins Gate Zero hat Mayuri ja wirklich, sie entscheidet sich ja, dieses eine Mädel quasi so aufzuziehen.
Ja.
Und damit hat sie halt irgendwie so einen gewissen Einfluss auf den Plot. Das ist eine Entwicklung, die finde ich mega gut und die sehen wir gerade so jetzt in diesen 2010er Jahren plus und so, dass wir nicht mehr diese weiblichen Charaktere als Plot-Devices haben. Und Steins Gate ist ein Beispiel für halt ein Anime, wo halt viele weibliche Charaktere nur Plot-Devices sind.
Das stimmt und das brauchst du bei Zeitreise-Anime leider relativ häufig im Plot-Device, damit du irgend so einen Catch hast, warum Zeitreise wichtig ist hier.
Ja, weißt du, was noch einen Catch hat?
Ja.
Madoka Magica.
Madoka Catchagica, okay.
Denn hier ist der Catch, am Anfang ist der zuckersüß. Ich dachte mir, geil, der 10. Sailor Moon-Abklatsch. Aber damals hatte mir ein Freund von mir empfohlen, er meinte, Chris, guck ihn, am Anfang ist er einfach wirklich süß, gebe ich dir recht, aber es gibt da einen kleinen Twist. Ich weiß gar nicht, ob das Folge 1, 2 oder 3 war, aber relativ weit am Anfang. Und zwar muss man erklären, was Madoka Magica ist, oder das sollten doch alle mittlerweile kennen, oder?
Ja.
Ja, okay. Ganz kurzer Roundup. Man denkt erst, es ist Sailor Moon, aber es hat einen sehr darken Twist, weshalb das zum Schluss mehr so Psychological Drama ist, anstatt irgendwie kunterbunte Welt. Weil die Magical Girls sterben am Ende ihres Magical Girl Zyklus. Die sind nicht mit der Macht des Mondes, sondern sie werden in dunkle Wesen verwandelt. Und das Wesen, was sie zu Magical Girls gemacht hat, ist quasi der Strippenzieher dahinter. Ich habe den Namen leider vergessen, das ist auch so eine dämliche Katze.
Kyuubi.
Ja, genau, Kyuubi. Und das ist so eine kleine Gen-Urobuchi-Note, der auch zum Beispiel Psychopaths gemacht hat, dass er mal so am Anfang so eine Richtung lenkt und dann steckt auf einmal 180 Grad No-Scope hinter und dann so, what? Wirklich das? Und das fand ich damals ziemlich krass. Also erstmal ist das so dark. Und dann geht's ja um unsere Hauptcharakterin Madoka, die am Ende einfach sterben wird bei dem großen, heftigsten Kampf ihres Lebens. Aber ihre Freundin Homura, die ihre neue Klassenkameradin ist, rettet sie. Und es stellt sich heraus, dass Homura ihre Kraft ist, oder eine ihrer Kräfte, dass sie durch die Zeit reisen kann und immer wieder versucht, ähnlich wie bei Steins Gate, eine Zeitlinie zu finden, in der sie glücklich zusammen leben können und nicht diesem Schicksal entgegentreten müssen, eine Hexe zu werden und das Ende der Welt zu erleben. Spoiler, ging nicht gut aus.
Um mal ganz kurz zu Debulan, was ich spannend finde, ihr habt ja schon über Gen Urobuchi geredet, wenn man sich anguckt, wer an diesem Anime beteiligt war, Gen Urobuchi, Akiyuki Shimbo, Yuki Kajura, das ist ja irgendwie so das Who is Who der Anime-Szene. So.
Ja.
Das ist schon richtig krass, so, wer da dran gearbeitet hat. Als Chef noch gut war.
Man muss auch echt sagen, dass Madoka damals sehr erfolgreich war und anstatt Sailor Moon zu kopieren, wollten danach alle Madoka kopieren.
Ja.
Und das hat mich mega genervt. Aber darum geht es auch gar nicht. Es geht um Zeitreisen.
Ja, genau. Aber ja, das nennt man, oder viele Menschen, das wird halt diskutiert, wenn man auf Reddit geht, aber würden das Dekonstruktion des Magical Girl Genres nennen, Dimbola. Was sagst du?
Ja. Das ist so ein bisschen der Grund, warum, also ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, ich war der in dem Redaktionschat halt geschrieben hat, hä, Madoka Magica hat doch gar keine Zeitreise, weil halt diese ganzen anderen Aspekte quasi mir so präsent waren, dass ich einfach vergessen habe, dass quasi dieser Twist am Ende ist, dass sie halt immer wieder quasi so im Kreis reist und so. Das zentrale Thema ist hier halt Freundschaft und das ist ultra ungewöhnlich für Zeitreise-Anime.
Ja, ist okay.
Ja, ich weiß, Erased hat das so ein bisschen als Rand.
Ja, und ich glaube auch hier, ich hab mir als Zeitreise Verlust reingeschrieben, aber naja, vielleicht ist Verlust einfach Teil von allen unseren Anime und es ist halt langweilig, bei jedem Verlust zu sagen.
Das stimmt.
Was ich sagen wollte, ich möchte Dimbulan. Chris, Gen Urobuchi wurde gefragt und es geht hier nicht um verschiedene Zeitlinien, sondern es geht um Parallelwelten. Also er hat es selber als Multiverse bezeichnet. Für uns Zuschauer ist es ganz egal. Und ganz ehrlich, wenn ich Madoka Magica gehe, finde ich, es hat eher einen Steins Gate-artigen Zeitlinien-Charakter. Ja. Aber vielleicht versteht es Gen Urobuchi selber nicht. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall wurde er gefragt im Interview, der gesagt,
das sind Parallelwelten. Das ist halt auch mein Vergleich zu Steins Gate gewesen. Das wirkte halt mehr so wie Linien, die sie aufsucht oder abklappert, um diese eine spezielle zu finden.
Denke ich auch. Also so habe ich es auch verstanden. Aber
Jetzt kann ich ein bisschen den Buhlern. Es gibt tatsächlich eine Stelle, wo Kyubey sagt, quasi, hier hast du mich schon das zweite Mal getötet. Ich weiß nicht, ob Kyubey das zu Madoka sagt oder zu Homura, aber auf jeden Fall haben wir in der Serie quasi nur gesehen, wie Kyubey einmal getötet worden ist. Also quasi an diesem Punkt. Und dann fragt sich der Zuschauer, hä, wo war denn das zweite Mal? Und das kommt dann am Ende raus, dass dieses zweite Mal in einer anderen Zeitlinie war.
Ja.
Beziehungsweise in einer anderen Parallelwelt. Und dadurch, dass Kyubey sich ja daran erinnern kann, sind es ja Parallelwelten und keine Zeitlinien.
Ja, aber ja, es ist, ich glaube, im Vergleich zu Steins Gate, wenn wir uns das mal angucken, ich finde es, Madoka ist ein super Anime, auf vielen verschiedenen Ebenen. Madoka hat sehr, sehr viel gemacht für die komplette Anime-Szene. Aber es hat zeitreisetechnisch so ein paar mehr Probleme. Also, bei diesen Zeitreise, nennen wir es jetzt mal Parallelwelten und man zählt immer zurück. Was ich verstehe, ist, dass Madoka und Walpurgis heißt es, oder dieses große böse Monster?
Ja, Walpurgis. Genau, im Deutschen heißt es einfach Walpurgis. Ne?
Genau, die werden ja beide viel stärker. Homura wird aber nicht stärker, wenn ich das richtig im Kopf höre, sondern irgendwie ist von der Stärke her nicht so mit dabei. Und Madoka wird irgendwie auch stärker als Walpurgis in der Zeit. Die, ihre Progression behält sie, Walpurgis auch, aber Madoka wird immer noch besser und überholt sie irgendwann. Ich fand, das wurde halt nicht so hundertprozentig erklärt. Das war halt ganz nett für den Plot, dass das am Ende so passiert.
Und dann wird sie irgendwann zu einem übernatürlichen Wesen.
Genau. Also, wir haben verstanden, warum sie immer stärker wird, aber warum sie so viel stärker wird als die anderen, warum nicht eine gleiche Progression in jeder Zeitlinie ist, habe ich nicht verstanden.
Und deswegen sage ich auch, geht nicht gut aus, weil am Ende des Tages kann sie so oder so nicht mit Madoka zusammen sein.
Ich, wie gesagt, nochmal, um einfach das zu vertreten, diese Meinung, so Zeitreise ist ja ein Randaspekt. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, es gibt ja auch so eine Szene, wo man quasi Madoka in ihrer Hexenform sieht. Und da ist sie quasi so ein riesiger Berg, auf dem sie halt irgendwie draufsteht. So in ihrer Silhouette, bla. Und dieser Berg ist ja quasi, heißt der nochmal der Blocksberg? Ja, ne? Da, wo die Walpurgisnacht immer stattfindet und so. Ja. Also, dieses ganze Konstrukt der Serie ist auch eine ultra übersichtliche Geschichte mit nur ganz wenigen Charakteren und so. Also, auch eigentlich recht einfach zu verstehen. Aber im Prinzip ist es halt recht 1:1 ein Teil von Faust, von Goethe und so. Ah. Weil da gibt es halt auch diese Geschichte, wo Mephisto irgendwie quasi Faust versucht, so von den Geschehnissen abzulenken und ihn so ein bisschen zum Bösen zu ziehen. Und Faust will halt Antworten haben und macht dann halt dieses Spielchen mit, ne? Also Mephisto ist Kyubey, Faust ist Madoka. Und Faust hat halt eigentlich noch so eine Geliebte, Gretchen. Und Gretchen ist quasi Homula. Oder bring ich es gerade durcheinander? Ich bring's durcheinander, oder?
Ich habe Faust nie gelesen, sorry.
Faust ist Homula und Gretchen ist.
Ich habe nur Madoka, ganz wenig von Faust gelesen und ich habe ja gesagt, weil ich schlau klingen wollte.
Okay.
Nice.
Aber auf jeden Fall tanzt halt am Ende auf dem Berg halt Faust mit so einer Hexe und da taucht so ein Mädel auf mit einer Schlinge um den Hals und das ist Gretchen und stürzt ihn in eine Depression und dann zeigt Mephisto ihn auf Faust auf irgendeinem Hügel so ein Theaterstück. Und das war ja irgendwie so diese Special-Fähigkeit von dieser Walpurgis, dass sie irgendwie die ganze Welt in ein Theaterstück verwandeln wollte.
Ja, genau. Genau.
Also es ist halt irgendwie so Faust-Anspielung und so Goethe und
ja,
so.
Ja, höchstwahrscheinlich. Ja, bei den Personen, die da dran waren, denke ich mir schon. Ein witziger Satz, den ich auf Reddit gefunden habe, als ich ein bisschen recherchiert habe, war: Why does Homura suck at time travel? Also da war so die Idee, hey, wenn sie es so ein bisschen besser macht und wenn sie da und da andere Ideen benutzt und wenn sie einfach in bestimmte, also anders zurückreist, hätte sie bessere Möglichkeiten, Madoka zu retten, ist wahrscheinlich. Aber das ist ja das Problem an Zeitreise. Sonst, wenn jemand eine Fähigkeit hat, die man so gut einsetzen kann und so oft einsetzen kann, du kannst halt nicht immer das hundertprozentig Beste zeigen, weil dann ist der Anime meist auch langweilig. Ja. Oder Oleg, wie siehst du das so? Madoka, war das was für dich?
Nee, also diese Magical Girls-Dinger, die sind halt leider nicht mein Milieu. Ich habe mir ein paar Folgen davon gegeben gehabt, kam aber auch mit der Zeitreisegeschichte auch nicht so ganz klar. Also war jetzt auch nichts für mich, muss ich ehrlich gestehen.
Okay, ja, eine Sache, die ich glaube, die Serie ein bisschen kaputt gemacht hat für ein paar Personen, sind halt diese ganzen Spoiler. Also man wusste halt, also ich wusste, bevor ich angefangen habe, das ist ein krasser Anime. Folge 3, 4, weiß nicht mehr welches ist, musst du unbedingt gucken, da passiert so viel. Und wenn du da so eine riesige Erwartung hast, kannst du halt eigentlich nur enttäuscht werden.
So. Was ganz lustig ist, ich dachte gerade, du meinst mit Spoilern quasi, dass es so in den ersten Folgen halt auch schon ganz viel Foreshadowing gibt und so und über die ganze Serie Foreshadowing zum Ende und so. Genau das hat Erased gefehlt, finde ich.
Ah, oh, ja, wir sind jetzt bei Erased.
Ach, sind wir das?
Weiß ich nicht, nein. Es wäre aber dann, das wäre sozusagen der nächste Titel.
Ja, quasi.
Was
man vielleicht noch zu Madoka Magica sagen kann, der Anime ist halt für viele in der LGBTQ+-Community halt irgendwie sehr wichtig. Weil die sich sehr gut in Homura reinversetzen können, dass die halt so quasi diese tiefe Verbundenheit, romantisch, Fragezeichen, so mit Madoka hat.
Ja, das stimmt. Da habe ich auch schon was mit gelesen. Genau.
Es sind sogar ganz, ganz viele irgendwie so böse, weil es gab irgendwie so ein Voting in Japan. In Japan gibt es ja permanent irgendwelche Votings. Quasi welcher LGBTQ+-Anime irgendwie so total wichtig war und dann war halt Madoka irgendwie auf dem ersten Platz oder sowas.
Ah, ja.
Vor so Sachen wie Utena, die halt einfach irgendwie das halt offensichtlich machen. Und
ja.
So.
Ja, oder Sailor Moon sogar.
Ja, genau.
Was wir Madoka noch sagen können am Ende, Madoka ist halt nicht nur ein Zeitreise-Anime, Madoka ist halt ein Anime, der wichtig ist für die komplette Anime-Szene insgesamt, wie Steins Gate, höchstwahrscheinlich wichtiger als Steins Gate sogar. Ja, und ja, gefällt aber trotzdem nicht jedem und das muss ja auch nicht.
Wir haben ja jetzt gerade in der aktuellen Season erst wieder Vanitas geschaut und das sind halt überall auch diese. Ich will jetzt nicht sagen, dass jeder Anime, der Kinderbuchzeichnung hat, irgendwie sich von Madoka was irgendwie abschaut, aber es ist sehr, sehr wahrscheinlich.
Ja. Außerdem ist Akiyuki Shimbo danach zu Marsh Comes in Like a Lion gegangen irgendwann und hat das gemacht. Also, ja. Haken.
März kommt rein wie ein Löwe.
Weißt du, wer jetzt reinkommt wie ein Löwe? Es ist Neji mit dem Anime, den er mitgebracht hat.
Genau, wir kommen ja halt zu Erased jetzt und ein kleiner Recap halt. Also unser Hauptprotagonist heißt ja Satoru, der ist ja ein Mangaka. Und der besitzt halt die Gabe, dass sollte halt so ein großes Unglück geschehen, wie zum Beispiel so ein Autounfall, kam jedes Mal ein Schmetterling vorbeigeflogen und hat halt ihn halt in die, ja, in die Vergangenheit halt zurückgeschickt gehabt. Und da ist er halt durch die Zeit gereist und das Ding war, dass er halt dort versucht hat, jedes Mal, wenn ein Unglück halt geschehen ist, wirklich Menschenleben zu retten. Aber als halt seine Mutter dort getötet wurde, ist er halt als Grundschüler komplett einmal zurückgekehrt. Und ja.
Ja, genau. Sehr gut erklärt. Also sozusagen auch wieder, wie wir gesagt haben, hey, es geht darum, jemanden Totes wiederzuholen.
So. Genau. Soll ich mal mit dem Hot Take anfangen?
Oh, ich hab auch einen Hot Take. Ich habe auch einen Hot Take.
Okay. Dann fang an, du Mula.
Also mein Hot Take, Erased ist ein ziemlich großartiger Anime, aber ein ziemlich kacker Zeitreise-Anime.
Mein Hot Take ist, Erased ist eine der größten Anime-Enttäuschungen der letzten 10 Jahre.
Okay, das kann man kombinieren.
Ich mach mal ein X. So.
Fertig. Auf deiner Dingens FBI-Abschlussliste.
Alles klar, mach ich.
Ich weiß. Ich glaube, Tsubomi mochte es ziemlich gerne. Hoffentlich kommt da niemand von hinten. Den Buller, du siehst in der Kamera.
Ja, okay. Pass auf deine Katze auf.
Nee, also der Punkt, den ich da so ein bisschen habe, mir ist es bei Zeitreise-Anime total diese moralische Ebene total wichtig. Und auch diese, die damit ja natürlich so ein bisschen zusammenhängt, diese Vergangenheitsebene und dieses melancholisch Reue irgendwie so. Und ich finde, das Schwächste an Erased ist halt, was will dieser Anime mir so sagen, so als quasi moralische Botschaft. Weil letztendlich, die moralische Botschaft ist irgendwie so, damit alle anderen glücklich werden können, musst du 15 Jahre ins Koma fallen.
Oder Mörder sind schlecht.
Und PS, dein Love Interest geht in dieser Zeit dir fremd. Das fand ich, ich fand das wirklich sehr, sehr problematisch. Also es ändert mir mega vom Kopf gestoßen. Und ich glaube, es wäre eigentlich total einfach gewesen, da so drum rumzuschiffen. Du hättest quasi wie in Madoka Magica irgendwie in der ersten Folge halt sagen können, hier ist eine Vision, das ist das Ende, darauf steuert dieser Anime jetzt zu. Das sieht man ja auch ganz häufig bei Zeitreise-Anime, dass die Protagonisten immer irgendwie ein festes Ziel haben, was sie korrigieren wollen oder sowas in der Art. Und sowas hätte Erased eigentlich gebraucht, damit halt irgendwie diese Moral nicht so komisch am Ende dasteht.
Worüber wir nicht geredet haben, im Vergleich zu den Serien davor, wenn du sagst, Erased ist ein schlechter Zeitreise-Anime, Erased erklärt nicht so wirklich, wie die Zeitreise funktioniert im Vergleich zu den anderen Serien. Also hier ist halt, wir haben halt irgendeinen Typ, der random mal durch die Zeit reisen kann, um Leute zu helfen. Wie bei Steins Gate, Zeitlinien, bla 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 bla.
Ja, da gab es eine Mikrowelle.
So. Genau. Das wird halt nicht so, das wird halt nicht so ganz, ganz gut erklärt. Und weil, kann's auf jeden Fall, es gibt, also ich will jetzt nicht über den Anime reden, weil, also warum sage ich eine Enttäuschung für mich? Ich mochte den Anime am Anfang sehr gerne. Ich habe mich so gefreut, weil der hat zwar einen 12-Jährigen oder wie ist der? Also,
Neun, was, ich.
Grundschüler als Haupt, Figur mit so einer kleinen Gruppe, fast wie diese Detektiv Conan Gruppe, so gefühlt, so ein bisschen. Aber er hat nicht, er ist trotzdem nicht kindlich. So,
ja. Also der benimmt sich halt, ja, aber
nimmt sich ernst. Und nee, das finde ich eigentlich, dass der Anime sich denn so ernst nimmt und so versucht, das alles zu erklären. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das Problem ist einfach, dass meiner Meinung nach, wie der Bruder gesagt hat, er war mir endlich zufrieden, das Ende war halt so rushed, würde ich sagen.
Also, ja, aber die Leute haben wenigstens immer diese Sprünge wenigstens verstanden. Also da gab es keine Parallelen so richtig so, sondern es gab immer eine Handlung, die halt, wo er halt bei irgendeiner Katastrophe wieder zurückgesprungen ist, um halt, um dies kurz zu korrigieren. Also es geht ja eher mehr, dass er halt den Mörder seine Mutter halt findet, ja.
Ja.
Aber die Sprünge waren ja in Ordnung. Da kam der Zuschauer halt mit. Du konntest halt wenigstens halt, es kam Recap, okay, er geht zurück. Okay, dann passiert da halt, was er in der Kindheit vergessen hat. Er so, oh scheiße, das stimmt ja. Das war ja aber in dieser Zeit bei mir. Und geht dann halt wieder nach vorne und sagt, okay, ja, was habe ich jetzt gemacht? Okay, was habe ich jetzt korrigiert? Ja. Was habe ich jetzt geändert? Ne? Und das waren schon coole Aspekte halt, wo man halt als Zuschauer diese Sachen verstanden hat. Deswegen, also das wurde schon auf jeden Fall besser erklärt für den Zuschauer.
Also man kann sagen, besser erklärt, oder man könnte halt sagen, gar nicht erklärt.
Also was ich nicht cool finde, ist, wenn du einen, wenn es darum geht, das ist für halb Zeitreise, halb so Mörder, Mystery, Thriller. Mhm. So, es geht ja darum, Mörder rauszufinden. Mhm. Und du hast einen Charakter, der hat im Grunde genommen, der läuft die komplette Serie mit einem Hackebeil rum und sagt, ich bringe dich um. Oder hat Bonbons im Auto. Und dann, oh, what a surprise, da wird so ein riesiger Reveal gemacht, der ist der Mörder. Und ich denke mir so, haltet ihr mich für dumm? Also das hat mich irgendwie genervt, weiß nicht warum. Also das war so, die hätten, glaube ich, finde es gar nicht so schlimm, wenn man von Anfang an weiß, wer dieser Mörder ist, aber die hätten das nicht so als großen Reveal so aufbauschen müssen. So, denke ich. So, also, ja.
Chris?
Ja, willst du mich beleidigen?
Nein, gar nicht. Ich, tatsächlich finde ich das Ende von Erased auch nicht gut, aber auch nur, lasst mich aussprechen, weil ich den Manga gelesen habe. Das Ende ist anders und besser.
Habe ich nicht gelesen.
Das ist das Problem. Sie unterscheiden sich nicht bis zum Krankenhaus und ab dem Krankenhaus, und da hat Dimbula völlig recht und Shin auch, das Ende ist ultra gerusht. Und ist auch nicht mehr so schön, finde ich. Also das Manga-Ende ist wie so oft besser. Aber wir reden ja über Anime, deshalb streichen wir ihn einfach mal weg. Ich mochte Erased trotzdem sehr gerne. Erstmal hat Erased nichts mit Zeitreise zu tun, aber ein wunderschönes Opening. Einer wenigen Opening, die ich nie übersprungen habe. Aber was mich an Erased immer gestört hat, so ein bisschen, ich habe nie begriffen, warum er so spezifisch in der Zeit zurückreisen kann.
Darf ich noch was zum Opening sagen?
Ja.
Das ist ja ganz lustig, weil die haben ja ein Opening genommen von Asian Kung Fu Generation, was irgendwie, ich glaube, zur Ausstrahlung irgendwie 12 Jahre alt war oder so. Das heißt, stell dir vor, du bist ein Japaner, dann guckst du diese Serie und hörst ein Opening, was 12 Jahre alt ist. Dann fühlt es sich ja quasi für dich so an, als wärst du auch gerade in der Zeit zurückgereist. Noch lustiger wär's, wenn das Opening genau 20 Jahre alt wäre.
Ja. Yeah. Ja.
Holy shit.
Tut mir leid.
Oh Mann. Nee, aber ich habe das Zeitreisekonzept dann da nie so wirklich also doch, ich habe es begriffen, aber ich habe nie verstanden, warum es genau diese spezifische Art von Zeitreise ist. Aber mir hat das Gesamtkonstrukt sehr gut gefallen. Und es war ein Mini-Thriller mit ein bisschen Drama und Slice of Life. Und ich bin halt einfach ein großer Slice of Life-Fan. Und deshalb war das Ding sowieso für mich geritzt. Also.
Das ist ja irgendwie genau die Frage. Also warum kann er denn, also bei allen anderen Fällen kann das nicht, aber bei der kann er ja kurzzeitig zurück in die Gegenwart reisen.
Ja, deshalb, das war einfach so, nee, das war für mich nicht ein Plothole, aber so ein sehr konstruiert. Das ist so, musste das jetzt sein?
Ich finde, es ist okay, man muss halt nur wissen, was das bedeutet. Also man darf dann halt seine eigene Zeitreisekraft dann nicht zu ernst nehmen und was weiß ich. Wir haben über Plot-Devices geredet und der Bruder hat das bei Science Gate erwähnt. Ich finde, wir haben hier ja Hinazuki, heißt die. Ist die denn irgendwas anderes als ein Plot-Device?
Ist es die, die geschlagen wurde von ihren Eltern?
Ja.
Ja, nee, ist sie nicht. Sie ist genau das.
Genau, also ich finde das auch traurige Geschichte. Es war auch diese eine Episode, wo es gesagt hat, war wirklich super. Also der Anime, ich will jetzt auch nicht so schlecht, denn der Anime lohnt sich immer noch zu gucken.
Ja.
Man wird halt höchstwahrscheinlich ein bisschen enttäuscht am Ende. Jedenfalls denke ich das. Aber es ist immer noch was, wo man Spaß mit hat.
Es war auch einer der besten diesen Jahres da, also wo der rauskam. Ja.
Können wir auch mal bitte darüber reden, dass eigentlich nicht der Hauptcharakter die beste Figur im Anime ist, sondern seine Mutter?
Yes.
Dass sie einfach der beste Charakter überhaupt ist. Und ich denke mir so, Digga, die hast du nicht verdient, du dummes Stück Scheiße.
Mit der Lehrer.
Aber ich möchte hier nur ein bisschen Jako zitieren. Wir haben hier wenigstens einen Erwachsenen bekommen und keinen Grundschüler oder irgendwas so im Mittelfeld. Also das war schon mal etwas anderes.
Wir haben hier Zeitreise, Conan Edogawa. Super.
Immerhin. Immerhin.
Ja.
Das ist auch, wenn man dann so überlegt, im Japanischen heißt der Manga ja, beziehungsweise der Anime halt auch, Bokudaki ga Inai Machi, die Stadt, in der es mich nicht gibt.
Ja.
Daran merkt man ja irgendwie, dass das Zentrale von diesem Manga eigentlich, wie gesagt, das Ende ist, so, ne, dass er sich quasi dafür opfert, dass die anderen irgendwie glücklich sind und so. Aber irgendwie, wenn man diesen Anime guckt, dann hat man das Gefühl, das Zentrale ist quasi eigentlich, wie er so. Weil es ist ja auch sein Problem als Mangaka, dass er irgendwie keine emotionalen Bindungen mit seinen Werken und seinen Lesern aufbauen kann.
Genau.
Und deswegen reist er in die Vergangenheit und freundet sich ja quasi mit seinen Schulkameraden an und lernt dann halt auch irgendwie, also er ist gezwungenermaßen, und lernt dann halt irgendwie, dass er die braucht, um die Kaio zu beschützen. Das Plot-Device. Weißt du?
Ja, stimme ich zu. Es gibt übrigens auch eine Realserie, wo ich glaube, die ist ganz okay auf Netflix.
Das gibt es eine. Was?
Ja, aber ja, genau, das gibt es noch. Also, das ist ja oft so bei so. Gerade bei so ein bisschen, ich sage jetzt schon wieder realistisch. Realistisch wirklich. Also, die Dinge, die als Realserie funktionieren können, werden auch häufig. Oder wo man auch glaubt, dass es im Westen funktioniert. Also, Erased ist halt eine Geschichte, das ist bei Freunden von mir beliebt, die keine Anime gucken. Mhm. Wie Death Note. Das schafft Steins Gate und Madoka schaffen das nicht. Steins Gate so ein bisschen, aber auch nicht so richtig. Es ist schon ein bisschen zu weebig, würde ich sagen. Und Erased schafft das. Und deswegen ist das irgendwie auch.
Auf der anderen Seite ist Erased halt auch einfach für die Entwicklung von Anime halt einfach auch nicht so ein wichtiger Anime.
Das stimmt. Aber für, ich glaube, gerade für den Westen ist es halt gar nicht so. Irrelevant. Genau, zum Heranführen im Nehmen. Gerade bei Netflix hat das, glaube ich, bei uns auch relativ stark so beworben und ja.
Ich kenne halt auch ganz, ganz viele andere Serien, also in allen Ländern dieser Welt, wo dieses Konzept quasi ist, hey, in der Vergangenheit passiert ein Mord und du musst den quasi durch irgendeine Form von Zeitreise oder Kommunikation mit der Vergangenheit irgendwie lösen. Signal zum Beispiel, gibt es auch bei Netflix ein koreanisches Drama. Super toll, eigentlich mein Lieblingskoreanisches Drama, ist richtig gut.
Oh.
Ja. Wisst ihr, was auch richtig gut ist?
Was?
Wenn Erased in Tokio spielen würde.
Und mit Biker-Gangs.
Ja, mit Biker-Gangs.
Mit neunjährigen Biker-Gang.
Und mit Rache.
Und mit ganz viel Ravengers. Wäre das nicht geil?
Ja, vielleicht wäre das geil.
Neunjährige Biker fände ich ziemlich geil, ja.
Ja, genau, weil der Grund, warum wir den Podcast gemacht haben, ist ja, dass gerade in der jetzigen Season laufen, glaube ich, drei Zeitreise-Anime zeitgleich. Es gibt diesen Remake Our Life. Es gibt diesen chinesischen Anime.
Link-Click?
Ja, genau, Link-Click. Der so extrem gut sein sollte. Bei meinem Anime ist er wie 8,6 Durchschnittbewertung oder so. Und es gibt Tokyo Revengers. Der neue Shonen-Super-Anime von Crunchyroll? Werden wir vielleicht drüber reden. Also, glaube ich, der Unbekannteste, deswegen quatsche ich mal kurz drüber, wo es geht. Also, es geht um einen 29-jährigen Loser namens Takemichi, also ein bisschen wie bei Erased, der lebt alleine, hat einen schlechten Job, ist mit seinem Leben überhaupt nicht zufrieden und erfährt, dass seine einzige Freundin Hinata von einer Rowdy-Gang umgebracht wurde. Am nächsten Tag wird er von einem Unbekannten auf die Gleise gestoßen. Also der ist irgendwie in so einer U-Bahn und wird einfach runtergeschubst.
Vorsicht, es ist die Yamanote.
Okay, es ist die Yamanote, sorry.
Die fährt oberirdisch.
Da denkt man, okay, Anime ist vorbei. So, sehr schön. Oder kommt jetzt ein Isekai? Aber nee, er reist 12 Jahre in die Zeit zurück. Und das Ziel ist, den Tod von Hinata zu verhindern. What a surprise. So, also es hört sich so ein bisschen an wie Erased, kann man denken. Aber hat nicht so wirklich was mit der Serie zu tun. Ich finde irgendwie die Voraussetzung, dachte, oh, guck mal, das ist was Erased, aber im Endeffekt ist was komplett anderes. Weil du hast schon eher, im Vergleich zu Erased, würde ich sagen, ist vielleicht an Szenen gerichtet. Ist es ein Szenen oder Shonen, wird offiziell, keine Ahnung. Aber
Tokyo Revengers ist ein Seinen, Entschuldigung.
Ja, Tokyo Revengers ist ein typischer Shonen-Anime. Also, ja. Man merkt, dass er reist zurück, 12 Jahre, ist dann 17 anscheinend, 29 minus 12, und ist in der Oberschule und hat ganz viele Freunde. Und man kriegt raus, dass er in dieser Gang, also selber Mitglied, nicht richtig war, sondern eine kleine Gang hat, prügelt sich mit Leuten.
Wird dann von denen so ein bisschen so quasi versklavt, im Sinne von, das sind jetzt unsere Laufburschen und so weiter, ja.
Ja, und so ein bisschen hat mich der Anime dann eher an Bleach erinnert.
Mich hat er an Parasite erinnert.
Oh Gott, wie man Bleach und Parasite sagen kann. Also meine Begründung von Bleach ist, dass du halt auch extrem viele Charaktere hast. Und der Mangaka, Ken Wakui, der vorher nicht ganz so bekannt war, also ich kannte den nicht, der schafft es relativ gut, die einzelnen Figuren einzuführen. Also du hast diese große Gang und die Gang hat 6, 7, 8, wenn nicht viele Divisionen, und jede Division hat einen Hauptanführer und noch einen Co-Anführer, und gibt es auch die 2 Hauptführer über den. Das ist also, und Bleach hat ja auch diese 13 Divisionen mit den verschiedenen Kapitänen. Und es wird clever gemacht. Man erinnert sich sehr einfach, sehr gut an die Figuren, was schwierig ist bei so einem großen Cast.
Und das ist so ein bisschen, also hier, warum ich darin Parasite sehe, so diese Hinata. Ich bin auch so ein bisschen froh. Bei Parasite gibt es auch diese Satomi, diese quasi Kindheitsfreundin von diesem Hauptcharakter, der dann halt so gegen diese Aliens kämpfen muss. Und er sagt quasi, dass Satomi auch nie so genau, warum er jetzt immer wegzieht, warum er jetzt kämpfen muss. Und sie kriegt das auch nicht so ganz mit, dass er kämpfen muss und so weiter. Und das ist so ein bisschen ja auch Hinatas Rolle irgendwie so in Tokyo Revengers. Die kriegt quasi ja nie so ganz dieses Bigger Picture mit.
Ja.
Aber Pluspunkt, also sie beeinflusst halt schon irgendwie die Geschichte. Also ich weiß nicht, in diesem, sag ich mal, ist das der erste oder der zweite? Ja, sag mal, dieser erste Arc so, befreit sie ja auch zum Beispiel Takemichi so von diesen Knebeln und so, damit er quasi einschreiten kann, dass dieser Draken, dieser Co-Anführer von diesen Tokyo Manjis und der Biker-Gang quasi nicht getötet wird. Weil wenn der stirbt, dann tritt an seine Stelle jemand anderes, und der ist halt total quasi skrupellos und sorgt dafür, dass die Tokyo Manjis halt in seiner Gegenwart, wo er halt älter ist und so, halt seine Freundin Hinata quasi töten. Weißt du, was ich meine? Und das ist so ein bisschen, das Anime ist total stringent aufgebaut. Du hast quasi dieses Endziel, ne, Hinata retten. Und du hast immer so diese kleineren Einzelkapitel, auch immer mit ihren eigenen Charakteren. Quasi, ne, du musst erst dafür sorgen, dass Draken nicht stirbt. Vorher musst du dafür sorgen, dass quasi dieser Mikey, der andere Anführer der Tokyo Manjis, dass der nicht diesen skrupellosen anderen Typen trifft und so. Und dann hast du quasi immer diese kleineren Ziele, die er so schaffen muss.
Genau. Und das macht es einfach, finde ich, für Leute, die mit Zeitreise, also die sagen, hey, Zeitreise ist nichts für mich, ist manchmal ein bisschen zu kompliziert. Ich finde es sehr schön, dem Anime zu folgen. Also man merkt halt, dass es in einem Shonen-Magazin läuft. Das können halt auch 12-Jährige verstehen. Wobei man sagen muss, für 12-Jährige ist es eigentlich ein bisschen zu brutal. Weil das ist, was der Anime macht. Wenn ich den gucke hier immer, denke ich mir so, pff, ganz schön viel Blut, ganz schön viel. Ja, weiß nicht. Ich würde das einem 12-Jährigen vielleicht nicht zeigen. Aber nur deswegen. Und vielleicht bin ich da auch sehr prüde. Nee, prüde ist das falsche Wort, aber ihr versteht.
Spießig,
genau. Was funktioniert? Die Zwischenziele? Das Pacing, finde ich, der Serie, ist wirklich extrem gut. Man hat eigentlich gar keine Sekunde bisher in den ersten 21 Folgen, die 21. kam heute raus, wisst ihr, wann wir aufnehmen, keine Szene, wo ich denke, das passt überhaupt nicht rein, das brauchen wir nicht. Es gibt keinen sinnlosen Flashback, wie das so viele andere schon Serien haben. Es ist wirklich, man hat zwar klar kurze Pausen, die man braucht, damit man irgendwie mal durchatmen kann, aber es passiert halt extrem viel, aber auch nicht zu viel. Ich finde, das schafft irgendwie die Serie ziemlich gut.
Diese langweiligen Passagen werden ja auch quasi dadurch übersprungen, dass er zurück in die Gegenwart reist. Quasi genau, einen neuen Plan so ausarbeitet, wie er jetzt vorgehen will. Also nimmt es dann vor, ja okay, wenn Draken nicht sterben soll, dann muss ich mich da ja irgendwie so zwischenwerfen, muss ihn beschatten, muss dafür sorgen, dass er da nicht reingerät in diesen Streit und so. Ja nee, Bullshit, du bist halt ein kleiner Lauch, der halt dann halt auch irgendwann abgehauen ist quasi und dann Hinata auch alleine gelassen hat, so.
Genau, weil er ist der größte Lauch und das macht halt viel von diesen Szenen witzig, weil er weiß, was passiert, aber er kann trotzdem nicht einschalten. Und er ist auch so ein Lauch, auch wenn er weiß, okay, ich gehe jetzt dazwischen, vielleicht hilft es nicht, aber ich muss noch was tun. Er macht es trotzdem nicht. Und irgendwie, also nervt mich, dass er Zuschauer
ist. Ja, das habe ich schon von sehr, sehr vielen gehört, dass sehr viele diese Serie nicht mögen, weil der so ist.
Aber ich finde das cool auf der anderen Seite, weil es ja irgendwie realistisch ist. Also wenn ich da stehen würde, und es sind halt zwei so, keine Ahnung, Chris und Oleg schlagen sich, so, ich würde auch nicht dazwischen gehen.
Nice. Danach trinken wir Wodka.
Chris, alles klar.
Und Oleg, kommt Wodka in Tokyo Revengers vor?
Nee, ich glaube mehr Saft.
Ja, mehr Saft. Aber gefällt dir die Serie? Hast du schon ein bisschen was geguckt?
Ich habe bis Folge 6, 7 noch geschaut.
Nee, das stimmt nicht. Du hast bis Folge 15 geguckt. Das weiß ich, weil wir denselben Crunchyroll-Account nutzen.
Ja. Oh, habe ich echt so weit geguckt?
Oh.
Ja. Der hat mir auf jeden Fall gefallen, weil ich fand es gut hier, dass die Ursache, die halt immer da war, dass man exakt immer am gleichen Tag, also das bedeutet hier zum Beispiel, wir haben jetzt heute den 13. August, dass man exakt 12 Jahre zurückreist und es ist halt immer die Gegenwart, die halt immer gleich mit dem Zeitpunkt halt 12 Jahre halt zurückliegt. Und das fand ich halt schon auf jeden Fall aufbauend, dass ich schon auf jeden Fall wusste, dass dieser Anime nicht verwirrend sein wird für mich und ich dem auf jeden Fall folgen kann.
Du hast auf jeden Fall auch keine zweite Chance. So, ne?
Ja, genau. Das macht das auch. Das finde ich ganz cool.
Genau. Das wollte ich gerade noch erwähnen. Aber danke, dem Müller.
Ja, kein Problem. Ja. Genau, das macht das ja irgendwie ganz cool. Also teilweise bei Zeitreise, also ich mach gerne kackige Ruhe runter, das ist kein Zeitreise-Anime.
Ich mach den auch gerne runter, also.
Es passiert halt nichts, wenn du verlierst. Es sind keine Stakes da. Ja. So. Und das haben Zeitreise-Anime teilweise auch mal Probleme, weil wenn man unendlich oft zurückreisen kann, so,
gibt's ja keinen. Das ist das, worüber wir eben diskutiert haben, weil Steins Gate Zero und Steins Gate Normal, so. Ja.
Ja, genau. Und das hier, da geht es halt nicht. Und ich glaube, der Anime würde Chris extrem gut gefallen. Also ich glaube, das ist was für dich.
Ja, das Problem ist, dass der Großteil meiner Twitter-Bubble einfach 70% über den Anime redet, was für coole Husbandos dieser Anime hat. Und ich denke mir so,
hat, nice,
das machen wir diesen Anime super schmackhaft.
Wir haben auch hier, wie bei Erased, nicht so hundertprozentig erklärt, wie die Power funktioniert. Ich habe gehört, dass es im Manga schon ein bisschen mehr erklärt wird, also warum das da ist, was da genau ist und so. Aber ich finde das finde ich nicht so schlimm. Was ich spannend finde, die Zeitreise hier funktioniert ein bisschen anders als andere Zeitreisen, die ich kenne. Weil, also wir gehen halt 12 Jahre zurück in die Welt, aber der Körper, der 12 Jahre später ist, der bleibt einfach liegen.
Was aber lustig ist, ich weiß nicht, also am Ende von diesem ersten Arc, quasi, wo er dann den Draken ja das Leben gerettet hat, wacht er ja wieder in seiner Gegenwart auf, nachdem er dann Naoto die Hand geschüttelt hat, weil das ist quasi der Trigger, um in die Vergangenheit oder in die Zukunft zu kommen, und hat seinen Job wieder in der Videothek. Was dann ja bedeuten würde, dass er gar nicht im Koma lag.
Das stimmt. Ja, das ist ein bisschen komisch,
habe ich gar nicht verstanden, warum.
Ja, genau. Aber eigentlich wurde erklärt, dass er im Koma liegt. Ja. Egal.
Man wollte, glaube ich, einfach irgendwie so dem Leser so ein Gefühl des Accomplishments quasi geben, dass er jetzt irgendwie was erreicht hat, was in seiner Gegenwart geändert hat. Dadurch, dass er was in der Vergangenheit wieder gut gemacht hat. Weil das ist ja irgendwie so ein bisschen so dieses Leitmotiv, dieses moralische so. Mhm. Der Anime will dir sagen, hey, du kannst deine Fehler korrigieren. Und das macht er über diese Zeitreise. Im Prinzip sagt er dir halt so als Zuschauer, hey, du bist zwar 30, du hast vielleicht irgendwie Dinge, mit denen du unzufrieden bist, aber ändere sie halt, du schaffst das.
Genau, danke, Anime. Ja, ich will nicht zu viel über bestimmte Dinge nachdenken, sondern eher über diese den Anime. Ja, und genau, das geht halt darum. Also es geht so, wie gesagt, wir haben den größten Loser, den es gibt, als Hauptcharakter. Und eine der, also es ist das Hauptthema der Serie, ist Takemichi ist der größte Loser und versucht irgendwie aus dem Loser-Dasein rauszukommen. Und vielleicht merkt er auch, also es ist so eine Hoffnung, die ich habe, dass es nicht irgendwie bedeutet, ich muss der allerstärkste Kämpfer aller Zeiten werden, sondern einfach, dass er bei bestimmten Dingen auch einfach zufrieden ist, die er macht. Weil er ist ja total unzufrieden mit Dingen, die er gemacht hat. Und jetzt wirkt er auf jeden Fall so, okay, ich habe zwar nicht unbedingt gekämpft und was also aktiv gerettet, aber ich habe trotzdem beeinflusst und habe Menschen geholfen. Und irgendwie ist das ganz nett. Ganz nett für die Zuhörer, wenn ihr Fan von der Serie seid, es gibt auf YouTube eine Doku über Bosozoku. Bosozoku sind japanische Biker-Gangs, die es halt wirklich gab, so in den 60ern bis 90ern relativ aktiv, auch 2000er noch. Und ich glaube, Tokyo Revengers basiert so lose auf diesen Gangs. Also es waren wirklich halt Motorrad-Gangs, die rumgefahren sind, sich gegenseitig verprügelt haben. Gibt es jetzt fast nicht mehr, weil die japanische Regierung das nicht möchte und Gesetze lassen hat.
Nicht nur die japanische.
Ja, und da verfolgen sie halt so einen Typen, der komplett allein in seinem einen Ort ist und eigentlich fast komplett allein in der Gang ist und eine andere Gang trifft, wo noch vier Leute drin sind. Und es ist ganz witzig. Aber die Doku ist sehr interessant.
Man sieht das ja auch so ein bisschen daran, dass quasi die alle so diese Elvis Presley-Dauerwellen irgendwie so tragen und halt hier die MC Hammer Baggy Pants.
Oh ja, die haben alle MC Hammer Hosen. Ja. Chris, das ist es, oder MC Hammer Hosen, jetzt guckst du's.
Ich werde sowieso gucken, sobald ich wieder Crunchyroll habe.
Ich frage mich halt auch so diese Husbando-Diskussion und so. Ey, wer findet denn Leute in MC Hammer Hosen heiß?
Keine Ahnung.
Ich glaube, es geht ja eher um diesen Fick-Charakter, diesen ich fick mit niemandem oder niemand fick mit mir. Dieses Taffe daran.
Ah, ich dachte schon, was redest du? Aber ich verstehe es jetzt, nachdem du darüber geredet hast. Ja, ich glaube schon, das sind halt also Badasses. So, und das finden die Menschen cool. Also einige
finden das cool. Wollen wir noch ein bisschen über die Machart reden?
Ja, Dembula, natürlich. Lass uns noch mal drüber reden.
Ich habe schon lange nicht mehr so undynamische Kämpfe gesehen. Also die ganzen Kämpfe sind im Prinzip, also at best sind das quasi Impact Frames. Also quasi, wenn jemand so einen Schlag ansetzt, siehst du quasi immer so diesen Aufprall in so einem Einzelbild. Und dann quasi hörst du nochmal so einen Schlag und siehst dann quasi den nächsten Impact Frame und siehst, wie der nächste quasi eine Faust ins Gesicht bekommen hat. Also immer so Einzelbilder so.
Das ist ja quasi wie einen schlechten Actionfilm, wo sie jeden Schlag aus einer anderen Kameraperspektive
gesehen haben. Ganz so schlimm ist es nicht.
Also aber so klingt es.
Ja, genau, aber ich sag ja, at worst ist es halt so ein paar richtig schlecht gezeichnete Nebencharaktere. Noch schlimmer, wenn die dann den Mund aufmachen. Sieht halt einfach nicht so geil aus.
Ja, also das stimmt, das ist schon eine der Schwächen der Serien, würde ich auch sagen.
Da war auch irgendwo mal, das war zum Glück nur eine einzige Szene, aber irgendwo haben die dann auch quasi so eine Hintergrundzeichnung genommen. Ich vermute mal, die werden die irgendwie vergrößert haben oder sowas. Dadurch hattest du quasi einen 480p-Bild irgendwie so als Hintergrund und du kannst die Pixel zählen, ey.
Ja, also technisch ist es halt nicht so gut. Ja. Ich habe irgendwo letztens gelesen, ich glaube, es war sogar, oder es hat mir zu Bomi halt gesagt, dass, glaube ich, Mother Spaceman drüber gesagt hat, Tokyo Revengers ist ein mittelmäßiger Shonen-Anime mit einer mittelmäßigen Anime-Umsetzung. Ich finde, das ist ein wirklich guter Shonen-Anime. Ja.
Ich habe den gerade auch noch, also aktuell habe ich den noch, mir fehlen, glaube ich, noch so Link-Click und so ein paar andere Anime. Ich habe den gerade noch auf Platz 2 dieses Jahr für mich.
Ja, aber technisch ist es halt nur okay. Aber ich meine, hey, es ist immerhin der Charakterdesigner von Gura Zenny.
Und ich meine, es ist Leiden Films, also
das gehört dazu.
Da leidet man halt, während man das Ding guckt. Ne? Also Name ist einfach Programm.
Ja, man guckt halt die Serie nicht wegen weil es
der
gut
krassen
aussieht.
Animation.
Ja, du guckst halt dir Mob Psycho noch 20 Mal an.
Ja, oder irgendwas von Studio Trigger, also ich meine, oder UFO Table ist auch.
Ja, Demon Slayer. Du kannst es halt nicht mit Demon Slayer, du kannst es nicht mit Jujutsu Kaisen vergleichen, so, wenn du in einer neuen Serie sind. Aber
Shin, jetzt brauche ich mal kurz deine Unterstützung. Ich sagte ja gerade, der ist gerade auf Platz 2, so auf 2021.
Ja.
Jetzt stellst du dir natürlich eine Frage.
Was ist Platz 1?
Ja, oder Taxi, aber andere Frage, bitte.
Wird es immer noch auf Platz 2 bleiben? Oder guckst du es weiter? Es ist
nee, eigentlich solltest du jetzt fragen so, hey, du sagst doch, die Animation ist doch total kacke, aber du bist doch so ein Animationsfetischist.
Ja, oh Mann. Ich wollte dich heute nicht beleidigen. Aber ja, warum? Warum magst du den Anime, obwohl du Animationsfetischist bist?
Der Soundtrack. Den finde ich nämlich richtig solide. Also auch richtig. Also da stecken schon ein paar Gedanken hinter.
Du hast den Typen von Dr. Stone, der einen Soundtrack macht. Ja, so Dr. Stone hat auch einen guten Soundtrack.
Ja, ich will so ein paar Sachen kurz rausgreifen. Also GTA 4 ist, glaube ich, mein Lieblings-GTA-Teil und das kann kein Mensch verstehen.
Oh, warte, doch, das hast du gleich im letzten Podcast gehabt, in dem ich dabei war. Ich erinnere mich.
Wirklich? Ich glaube, das ist schon länger her.
Ja, irgendwann war ich dabei.
Weil GTA 4 hat dieses unheimlich großartige Main-Theme, wo du dieses Geigen-Crescendo hast. Also eine Geige, die immer lauter wird. Und das hast du, hier quasi am Anfang des Openings von Official Higedandism. Da hast du auch so dieses Geigen-Crescendo, dieses und dann fängt dann dieser Song an. So. Und du hast auch dieses heroische Main-Theme. Mhm. Das siehst du bei ganz, ganz vielen Realserien, dass du quasi immer, wenn so diese Real-Detektivserien aufs Ende der Folge zugehen, hast du auch immer dieses, hast du auch so immer so ein Main-Theme wie bei Tokyo Revengers.
Ja, ja.
Weil, also das strahlt auch immer so Entschlusskraft und sowas aus und sowas. Und mein Lieblingskomponisten ist Masayoshi Soken, der hat den Final Fantasy 14 Soundtrack komponiert. Und der ist halt eigentlich auch ein ziemlicher Meister da drin, quasi dasselbe Main-Theme leicht verändert, immer und immer und immer wieder zu spielen.
Weil es nicht genug Geld gab.
Nee, in komplett anderen Kontexten. Also du hörst auch eigentlich nicht, dass es dasselbe ist, wenn du halt nicht irgendwie zufällig Musik studiert hast oder zu viel Musikartikel und Kolumnen liest, so wie ich oder so.
Okay.
Wisst ihr, was ich lustig finde?
Ja.
Es ist ein Zeitreise-Podcast und wir reden eigentlich über alles andere, nur nicht über Zeitreisen.
Ja, also das Ding ist, wir haben ja viel über Zeitreise bei Science Geek geredet, wir haben darüber bei Madoka relativ viel über Zeitreise geredet. Tokyo Revengers ist die Zeitreise, da ist die Zeitreise das Plot-Device.
Und Erased wurde kritisiert, sehr gut.
Wollen wir zur Schlussdiskussion?
Ja, ich habe nämlich noch eine Frage an euch alle, die ich euch jetzt für euch allen stellen möchte, die jetzt, die sehr, sehr spezifisch ist. Funktioniert Zeitreise in Anime? Ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber Zeitreise-Anime zu planen, Zeitreise-Manga zu planen, ist so viel Arbeit, weil du rein theoretisch schon die komplette Geschichte von null bis zum Ende vorgeschrieben haben musst.
Und das ist vielleicht so in einem historischen Kontext beachtet. Ich glaube, Zeitreise-Anime sind an einem Wendepunkt. Damals waren die irgendwie noch sehr, sehr stark an das Sci-Fi-Genre so allgemein gekoppelt.
Ja.
So quasi, ist Technologie was Gutes oder was Schlechtes? Und so kann man halt eigentlich auch Zeitreise-Anime irgendwie clustern, so pessimistisch oder optimistisch.
Genau.
So.
Genau.
Und dann hat man irgendwann quasi rausgefunden, ich weiß nicht, ob das auch dein Gedanke ist, Shin, hey, damit kann man ja super die Zielgruppe 25 plus erreichen.
Ja, und es gab doch diese ganzen Hollywood-Zeitreisefilme wieder. Ich habe gesagt, Looper habe ich erwähnt, Tenet ist auch irgendwie mit Zeitreise und so. Es ist irgendwie halt auch beliebt gerade so im Westen, Hollywood. Ja. Versucht man es ja doch mal.
Ist ein bisschen, ich hatte das auch im letzten Podcast gesagt, als wir über Remake Our Life gesprochen haben, ist ein bisschen ein Armutszeugnis, dass Japaner der Meinung sind, dass das die einzige Möglichkeit ist, wie man quasi zielgenau eine ältere Zielgruppe erreichen kann.
Ja, gibt nämlich noch ganz viele andere Möglichkeiten.
Wie?
Sexy Comedy.
Ich denke, also Zeitreise-Animes können funktionieren, aber ich muss sagen, es muss halt einfach nur einfach gestaltet werden. Es sollte nicht so komplex wie bei Stansgate halt einfach sein, sondern einfach nur, du reist zurück, willst was verändern, willst ein Ziel erreichen und am Ende wird das irgendwie passieren. Das ist, nennen wir es mal, ein Wunsch von mir, dass man da halt ein Verständnis bekommt und das wäre halt echt, echt mal schön.
Okay, nee, der Punkt ist so in etwa, Science Fiction ist nicht massentauglich, würde ich zustimmen. Oder? Mhm. Kann man es übersetzen?
Ja. Ich möchte gerne einen Japaner zitieren, der eventuell an der Produktion von Psycho Pass beteiligt war. Ey, diese deutschen Kackfans, warum reden die ganze Zeit nur über die Gewalt im Psycho Pass?
Genau, und das ist, ja, oder warum reden die in Tokyo Revengers nur über die Swastika-Symbole?
Ja, stimmt.
Ja, ja, ich glaube, und über Muster, wir haben ja ganz viele Muster schon geredet, die auftauchen. Also mein Gefühl ist, dass Verlust ist irgendwie fast immer Teil von Zeitreise.
Ja, ein festes Ziel.
Ja, festes Ziel, Veränderung ist irgendwie immer so. Also so dieses Coming-of-Age-Ding ist halt, glaube ich, für Anime besonders, weil die wollen halt immer Jugendlichen in den Reihen drin haben und die wollen was besser machen.
Aber bei den Mustern ist es halt auch öfters, was ich halt bei den Zeitreise-Animes bemerkt habe, ist auf jeden Fall, dass auch die Protagonisten, also die Hauptprotagonisten, die halt da mitspielen, dass die erst da sehen, hey, was für Freunde hatte ich davor und wieso habe ich mich von denen halt abgewendet und wäre es eigentlich nicht cool, wenn ich mal wieder zu demjenigen halt irgendwie Kontakt aufbauen könnte.
Etwas. Ja, ja, klar. Also wenn man, also so Nostalgie spielt halt auch immer mit rein. Das ist ein großer Punkt für Serien. Eine Frage, die ich vor allem habe, wir haben ja nur über 4 Serien geredet, weil wir haben nicht so viel Zeit und wir wollen irgendwann auch mal ins Bett gehen. Habt ihr andere Zeitreise-Anime, die ihr gut findet, die ihr schlecht findet, die ihr nochmal erwähnen wollt? Würfel jetzt mal aus mit einem Würfel, den ich nicht in der Hand habe. Ich tue so, als ob ich würfel.
Und zufälligerweise.
Okay. Ich habe 2 Sachen, die ich wirklich gut finde. Eine, also, ich möchte aber erstmal den Bula fragen, ob er mir was abnimmt.
Wahrscheinlich nicht. Aber ich habe noch das Mädchen, das durch die Zeit sprang. Es ist doch richtig, richtig schnulzig und das liebe ich.
Mit Steins Gate zusammen, mein Lieblings-Zeitreise-Anime, ist auch ein Film. Und das ist das Verschwinden der Haruhi Suzumiya.
Aber das ist doch eine Serie.
Nein, die Melancholie ist eine gute Serie. Die zweite Serie, kann man drüber diskutieren, ob das wirklich eine gute Idee war, die gleiche Folge 8-mal hintereinander zu zeigen. Ich glaube, da kann man drüber diskutieren. Entschuldigung, bin ich. Der Film ist großartig, auch für Leute, die die Serie nicht so mögen. Irgendwie, man muss sich 3 Episoden der ersten Serie angucken, 1 Episode der zweiten Serie, dann kann man den Film gucken.
Kann man eigentlich Yu-Gi-Oh! Als Zeitreise-Anime nehmen?
Nee, ne? Ja.
Ja.
Dritte Staffel schon.
Ja.
Die kann man definitiv Zeitreise.
Das ist Zeitreise.
Okay.
Ich.
Helft mal bitte jemanden, der nicht so in dem Franchise drin ist, auf die Sprünge.
Der reist nach Ägypten.
Die Sache ist die, dass der Geist in Yu-Gi-Oh! Der Pharao ist, der vor 3000 Jahren gelebt hat. In einer Season reisen sie tatsächlich 3000 Jahre zurück und erleben das, was damals passiert ist, nochmal neu. Genau. Und der Bösewicht versucht es tatsächlich zu verändern.
Und spielen Karten.
Ja. Und spielen Karten noch dazu.
Im alten Ägypten. Ja.
Mit Steintafeln.
Ja.
Nicer Pick, finde ich.
Das stimmt. Also das ist das Ding. Also wir reden zwar jetzt über Zeitreise und das ist vielleicht auch mit Remake Our Life und Link-Click irgendwie jetzt wieder beliebter wird. Aber ich glaube, so richtig, richtig, richtig viele Zeitreise-Anime-Serien gibt es nicht.
Ja, das ist, ja.
Weil ich glaube, die trauen sich oft nicht so wirklich daran.
Ja, das Problem ist, du kannst Zeitreise-Anime nicht so gut mit Isekai verbinden. und dann wird's kritisch.
Aber Moment, was ist denn mit ReZero?
Ja, ja, Ich dachte schon, dass irgendwer sagt. Oh Gott.
Ich hab's mir erspart, deswegen.
Ja, ist auch gut. Er wollte nicht nennen, er wollte keine Grundsatzdiskussion anfangen. Grundsatzdiskussion gibt es aber beim nächsten Mal. Ich bedanke mich bei allen, dass ihr heute hier wart. Das war eine richtig schöne Diskussion. Wir haben über Anime geredet, die wir mögen oder nicht mögen. Und ich glaube, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt noch nicht alle unsere Serien kannten, vielleicht gucken die ja auch mal irgendwas rein. Also ich glaube, alles kann man empfehlen. Alles kann man empfehlen.
Also die 4 Hauptreihen, die wir heute genannt haben, die sind auf jeden Fall alle auf ihre Art und Weise sehenswert.
Ja, würde ich sagen.
Auf jeden Fall.
Und wenn ich jetzt quasi das Main-Theme von Tokyo Revengers summen würde, wäre das dann quasi ein universelles Zeichen dafür, dass der Podcast gleich vorbei ist? Weil das im Anime ja genauso ist?
Ja.
Hm.
Okay. Dö. Irgendwie so geht das.
Sehr gut. Durch die Zeit. Schau nichts.
Ich sag tschüss. Ich bedanke mich bei euch. Schön, dass wir miteinander geredet haben. bis zum nächsten Mal. Und da gibt es Dimbula Dimbula. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.